Nachspielzeit, der Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung. Präsentiert von Free, einem Unternehmen der Sonnenexpert-Gruppe. Der regionale Solarmeisterbetrieb aus Rostock.
Tag gesagt und herzlich willkommen zu Nachspielzeit, dem Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung. Mein Name ist Ben Brümmer und an meiner Seite darf ich wie eh und je meinen geschätzten Kollegen Tommy Bastian begrüßen. Moin.
Hallo Ben, was für eine Freude, dich gesund und munter zu sehen.
Ja, ich finde auch, wir haben uns ja eigentlich relativ lange nicht gesehen, hatten ja beide ja so ein bisschen Urlaub, bisschen freie Zeit, ne? Haben das genossen, das Wetter war ja ganz gut, aber am vergangenen Samstag, da durften wir ja wieder gemeinsam loshirschen.
Ja, das war leider eine wenig erfolgreiche Reise, also jedenfalls sportlich gesehen, nach Bielefeld. 0-4 verloren bei Arminia Bielefeld, das hatten wir uns ganz anders vorgestellt und der FC Hansa und ich denke mal vor allem Daniel Brinkmann bei der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Ganz besonders, oder wie siehst du das?
Naja, wer fährt da hin und hat Bock auf ein 0-4, sag ich mal. Aber ich fand so die Reise an sich, wir beide, ja, hatten, dadurch, dass wir uns so lange nicht gesehen hatten, wir hatten ja auch einiges zu klären, zu erzählen, war das ganz unterhaltsam und war auch mein erstes Mal Bielefelder Alm. Also von daher muss ich sagen, schickes Stadion, Pressebereich war auch schön. Da kann man sich eher weniger beschweren, was auf dem Platz lief. Ja, das hätte ich gerne ausgeblendet an dem Wochenende.
Ja, ich glaube, du hattest in deinem Fußballferiencamp unter der Woche mehr Spaß in den Osterferien. Ich durfte dich ja einmal besuchen. War mir eine große Freude.
Ja, mir erstmal hallo. Also ja, der große Tommy Bastian, ja, der Taktikfuchs hier,
ja,
zwischen den ganzen Siebenjährigen. Hacke, Pike, 1, 2, 3. War super. Also von daher.
Ja, das hat auf alle Fälle Spaß gemacht. Ja, aber das Spiel eben nicht so. Wie gesagt, wir haben schon gesagt, 0-4, der Spielverlauf gab das eigentlich am Anfang gar nicht her. Ne? Hansa hat eigentlich ganz gut mitgehalten. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube in der 15 Minute rum oder so habe ich doch zu dir gesagt, Mensch, das ist ein geiles Spiel, ist vielleicht für die Zuschauer jetzt gar nicht so prickelnd, weil es gab bis dahin wenig Torchancen. Aber taktisch war es halt interessant, beide Mannschaften sehr intensiv und ja, sehr ausgeglichen, bis dann eben das 1-0 fiel. Und dann ging es dahin irgendwie.
Ja, ich muss auch sagen, ich ärgere mich ein bisschen, weil ich habe das natürlich aufgegriffen. Ich war an dem Tag der Tickerman für die OZ, habe da fleißig in die Tasten gehauen und so beschrieben, was halt so abging. Und da habe ich reingeschrieben tatsächlich, dass es ein ziemlich ansehnliches Spiel ist. Hohes Tempo, viele Ballstaffetten. Ja, und dann, sag ich mal, ging es bergab. Der Treffer zum 0-1 aus Hansa-Sicht war so ein bisschen der Startpunkt, obwohl danach war das ja noch nicht gleich, dass es so richtig bergab ging, sondern Hansa hat sich ja eigentlich quasi kurz geschüttelt und hatte ja auch zwei ganz gute Möglichkeiten, kann man es nennen.
Ja, das stimmt. Die erste war eigentlich schon kurz vor dem 0-1, ne? Wo dann Kinzombi, Haugen und jetzt muss ich überlegen, wer war der dritte?
Lebeau,
genau. Die liefen 3 gegen 2, also als drei Offensivspieler gegen zwei Verteidiger. Und haben es aber eben nicht geschafft, diese Überzahl auszuspielen, weil Chris Kinzombi da ein bisschen lange gezögert hat und sich dann für einen Abschluss entschied, der geblockt wurde. Und dann sicherlich meinst du die zweite Szene, dann Sigurd Haugen, super angespielt im Strafraum von Adrien Lebeau, zögert dann vielleicht auch ein bisschen lange, aber wurde dann auch aus unserer Sicht schon im Stadion zu Fall gebracht. Und wir haben jetzt gerade mal geguckt hier. Baba Grafati schätzt ja immer den Spieler ein, aber vielleicht
der
willst
alte,
du dich da...
Der alte Schiri-Gotti, Schiri-Experte.
Genau. Vielleicht willst du dich dazu erstmal äußern, wie hast du denn die Szene wahrgenommen und was hätte das vielleicht auch machen können, wenn das ein Elfer und ein Tor vielleicht geworden wäre?
Ja, ich muss sagen, bei mir sind es ja immer so zwei Herzen, die da schlagen in der Brust. Ne? Also zum einen natürlich der Hansa-Heini, der Bock hat auf den FCH, zum anderen natürlich auch der ruhige, besonnene Pressefuzzi, der da sitzt und seine Arbeit ganz normal macht. Und dann habe ich gesehen, ja, hier unser norwegischer Zauberfuß dribbelt da in den Strafraum ein und wird da gelegt. Da musste ich mich schon ganz schön zusammenreißen, dass ich da nicht losbrüll. Für mich schon im ersten, mit dem ersten Mal sehen, aus der Entfernung auch, habe ich schon gesagt, das ist ein Strafstoß. Dann hatten wir ja zum Glück auch noch die TV-Bilder da neben uns. Und auch danach habe ich gesagt, das ist ein Strafstoß. Und Babak, die alte Schiri-Legende, die hat es ja so ähnlich gesehen.
Ja, genau. Ich habe, wie gesagt, da mal reingeguckt. Auf dritte Liga online wird das dann ja immer ein Tag oder meistens montags. Ne? In diesem Fall, glaube ich, erst gestern oder heute. Ich weiß es nicht.
Es ist ja Dienstag.
Stimmt, heute ist Dienstag.
Osterdienstag.
Gestern war Montag, genau. Man kommt durcheinander mit dem langen Wochenende. Aber genau, Baba Grafati sagt, dass das eben eine Fehlentscheidung war, da nicht auf Elfmeter zu entscheiden, weil Haugen erst gehalten wird und dann auch noch unten abgegrätscht wird, wo aus meiner Sicht auch erst Haugen getroffen wird und dann der Ball. Also wäre ein Elfer gewesen und wäre dann die Chance gewesen aufs 1-1. Das hätte den Spielverlauf vielleicht verändert. Ja, aber so ging es dann, wie gesagt, dann relativ schnell nachher mit dem 0-2, 0-3 kurz vor der Pause noch ein Aluminiumtreffer. Also ganz am Ende war Hansa dann auch noch sogar, muss man echt ehrlich sagen, gut bedient mit dem 0-4.
Das stimmt, muss ich auch sagen. Wobei ich ja auch nicht ganz unerwähnt die eine Chance noch von Haugen erwähnen möchte, nachdem Rossi Palda auf der linken Außenbahn den Ball ganz gut erobert hatte gegen den alten Ex-Rostocker Biancardi. Da hat er es ja dann probiert mit der Direktabnahme, aber der Ball ging ja dann auch knapp vorbei. Das war noch vor dieser strittigen Szene mit diesem möglichen Strafstoß, der am Ende leider keiner war. Mhm. Also von daher, da war ja was drin, aber wie es dann ausgegangen ist am Ende, haben wir ja gemerkt. Und ziemlich bedient waren dann nicht nur wir, sondern auch natürlich die Spieler des FC Hansa. Danach in der Mixzone standen wir da. Es war allgemein da ziemlich kalt, zügig, ne? Hat ordentlich gezogen und auch ja, die Stimmung war dementsprechend ja am Boden. Und wir haben für euch mit Alexander Rossipal gesprochen. Und da hören wir doch jetzt einfach mal rein, was der so gesagt hat, was das Spiel jetzt oder die Niederlage für eine Bedeutung hat fürs Team.
Ja, fühlt sich extrem scheiße an, weil viel auf dem Spiel gestanden ist. Wir schaffen es aktuell in dieser Saison immer wieder ranzurutschen und dann ja, hatten wir heute die Möglichkeiten, einen großen Schritt zu machen. Und dass du hier so leider untergehst, das fühlt sich gerade echt scheiße an. Ja.
Du hast schon angesprochen, was für eine Wertigkeit dieses Spiel hatte. Nun hat das Wort zwar keiner von euch so richtig in den Mund genommen, aber es ist ja klar, worüber immer alle reden, wenn die Spitze oder die oberen Plätze noch zum Greifen nah sind. Hat man das als Team dann noch verdient, wenn man gegen so einen ja, Gegner, der oben steht, so verliert, überhaupt aufzusteigen noch? Oder sind die Träume jetzt aus? Wie siehst du das?
Erstmal muss ich sagen, dass wir aus so einer Startphase überhaupt in diese Saison so zurückkommen und so uns Woche für Woche aufgerappelt haben, auch echt guten Fußball gespielt haben. Letzte Woche gegen Verl, 4-0 zu Hause, war mega. Dass du dann leider mal so einen Rückschritt erlebst, ist bitter, dass es genau in diesem Spiel passiert. Ja, passt so ein bisschen für auswärts uns diese Saison, aber ja, fühlt sich scheiße an. Aber bringt jetzt nichts, alles in Frage zu stellen oder die Saison komplett abzuhaken, macht gar keinen Sinn, weil wir uns in den letzten Wochen echt zu einer Einheit und echt zu einer stabilen Einheit auch entwickelt haben. Dass es jetzt ja solche Ausreißer mal gibt, dann das gehört vielleicht zu einer Saison dazu. Dazu haben wir uns am Anfang halt ein bisschen zu schwer getan.
Ja, Alex Rossipal sagt es, es fühlt sich scheiße an und ja, es fühlt sich ja nicht zum ersten Mal scheiße an in der Fremde. Also auswärts tut sich Hansa wirklich schwer, hat nur 16 Punkte geholt von 48 möglichen und nicht das erste Mal eine ordentliche Klatsche kassiert werden. Warum läuft es da nicht?
Ja, wenn man die Zahlen nochmal hört, 16 von 48, das ist ja wirklich übertrieben schlecht. Und ich habe mal auch in dieser Tabelle da geguckt, das kann man ja ganz gut nachforschen, so Heim- und Auswärtstabelle. Damit steht Hansa ja in der Ferne auch echt weit unten in der Tabelle, wenn nicht sogar auf einem Abstiegsplatz, das weiß ich jetzt nicht ganz genau.
Kurz davor.
Ja, also das ist ja wirklich geisteskrank. Also.
Ja, die Frage ist, wie gesagt, was da schief läuft und ob es vielleicht nötig, notwendig, hilfreich, wie auch immer, wäre, da Umstellungen, Anpassungen vorzunehmen. Also wir haben da ja schon, oder ich habe dann da so ein bisschen wild diskutiert. Ich mag dann ja auch mal gar nicht mehr hingucken. Du kennst mich da ja und erlebst mich da immer als Sitznachbarn. Und
man muss aufpassen, ich habe den einen oder anderen blauen Fleck schon davongetragen, wenn Taktik-Tommy wieder seine Arme da ausfährt und sagt, Mensch, guck doch mal hier das Loch und da und so. Aber am Ende fragt man sich immer, woran hattet ihr liegen, ne?
Ja, also wie gesagt, ich hätte dann einfach umgestellt, um der Mannschaft zu helfen. Ich finde, dass Daniel Dahmer relativ passiv ist im, wie man heute so modern sagt, im Ingame-Coaching. Und das hat dann ja auch so ein bisschen Marco Schuster erzählt, mit dem wir auch gesprochen haben. Da können wir ja auch nochmal reinhören.
Wir haben dann viel versucht, aufs Zentrum zu spielen und haben dort einfach viel zu viele Ballverluste gehabt. Wenn wir dann auf unsere Zehner oder auf den Stürmer gespielt haben, Bielefeld war super aggressiv, hat da sehr, sehr viele Bälle erobert und dann in unsere breit gefächerte Abwehr einfach viele Räume gefunden. Das konnten wir dann in der Phase nicht mehr verteidigen.
Ja, ich finde, das sind passende Worte. Wir haben ihn da ja, sag ich mal, auch so ein bisschen in der Mixzone ausgequetscht. Er wurde ja dann auch, ich weiß nicht, ob es an der Frage lag oder so, er wurde ja auch ein bisschen, ja, ich weiß nicht, er ist ein bisschen hochgefahren. Er hat gemerkt, ja Mensch, was sollen wir denn machen hier? Warum sollen wir was ändern, wenn wir immer das Gleiche machen und da lernen wollen, uns da noch weiter verbessern wollen in dieser taktischen Formation. Aber ich fand es ganz gut, wie du in der Halbzeit, du hast es ja mal so aufgemalt, was du verändern würdest oder wie du wechseln würdest. Ich weiß nicht, ich finde es schon, im Endeffekt, Hansa zieht halt immer das Gleiche ab und darauf lässt sich halt gut ja irgendwie einstellen dann als Gästeteam. Ist natürlich schwer, wenn ein Team das denn gut umsetzt, die Formation, wie Hansa das ja auch oft, vor allem in Heimspielen beweist. Aber im Endeffekt hat es Bielefeld akkurat gemacht und die Schwächen von Hansa genau analysiert und sie genau da getroffen.
Ja, das muss man sagen. Also ich meine, das sagte ja Daniel Brinkmann, Hansas Trainer, eben selbst, dass die dritte Liga oder der Profifußball sehr gläsern ist und man eigentlich immer über den Gegner Bescheid weiß und sich alles angucken und analysieren kann. Und du kriegst ja, ich kenne das ja noch aus meiner Hansa-Zeit, du kriegst ja dann schon vorgeschnittene Videos sogar vom DFB. Jedenfalls war es in der Jugendbundesliga so. Und ja, deshalb finde ich es immer ein bisschen verwunderlich, dass Hansa eigentlich wirklich immer das gleiche System spielt. Es gibt kleinere Anpassungen, mal zwei Spitzen und ein Zehner, mal zwei Zehner oder Achter, wie auch immer. Und nur eine Spitze. Aber eigentlich der Spielaufbau ist eben immer gleich. Und da war Bielefeld perfekt drauf vorbereitet. Hat sich da auch ein bisschen angepasst, hat den Russo, der für mich ein richtig starkes Spiel gemacht hat, gegen Haugen gestellt. Und die Innenverteidiger aus der Viererkette haben dann oft weit nach vorne verteidigt gegen Le Beau und gegen Kinsombi. Und ich hätte mir einfach gewünscht, dass Hansa da eben auch mal dann reagiert und vielleicht mal dann umstellt auf Viererkette oder auch einen zweiten Stürmer neben Haugen stellt, der ja kaum Ball festgemacht hat. Und ja, das ist jetzt auch, wir wollen ja eigentlich gar nicht so weit nach hinten gucken, aber das ist, zieht sich ja eben durch Auswärtsspiele. Und da kommen ja noch ein paar.
Das stimmt, Hansa hat ein echtes Mammutprogramm vor der Brust. Und ja, meine Finger reichen da aus, um zu zählen, wie viele Tage es sind, wie viele Auswärtsspiele Hansa quasi demnächst vor der Brust hat. Insgesamt 3 sind es innerhalb von 9 Tagen, korrigier mich, nach dem Heimspiel gegen 1860 München. Da wartet noch einiges auf den Korkenclub.
Ja, ist nicht ganz so. Also sind halt jetzt 4 Spiele in 9 Tagen, die Hansa ab Freitag vor der Brust hat, wie man so, so oft sagt. Und Auswärtsspiele sind es dann von Dienstag bis Samstag, ne, sind es dann eben 3 innerhalb weniger Tage. Also das ist echt ein hartes Programm. Und auch das erfordert ja dann eine gewisse Anpassung, weil der dieser intensive Hauruck-Fußball, den Hansa dann immer spielt, den kann man ja vielleicht auch gar nicht durchziehen in dieser Kürze der Zeit. Und auch das ist für mich so, wäre für mich ein Grund, mal über Umstellung und Anpassung nachzudenken. Weil Ballbesitz, Fußball ist ja auch eine Zeit, also wenn ich den Ball besitze und ihn schnell von Mitspieler zu Mitspieler passe, kann ich mich auch mal ausruhen. Wenn ich aber immer intensiv verteidige oder wenn ich auch mal vielleicht tiefer verteidige, in der eigenen Hälfte und nicht vorne raufgehe, dann muss ich auch nicht ganz so viel laufen und so nicht immer so intensiv laufen. Also das, da bin ich gespannt, ob es da irgendwie Veränderungen geben wird. Aber es hörte sich bei Marco Schuster jedenfalls nicht so an. Der hat sich nämlich dazu auch nochmal geäußert, warum eben Hansa nichts geändert hat. Da hören wir auch nochmal kurz rein.
Weil das unser Spiel ist. Warum sollen wir was machen, was wir die ganze Woche nicht trainieren und die ganze Zeit nicht machen? Also heute hat es nicht funktioniert, aber wir wollen natürlich schon versuchen, uns auch treu zu bleiben. Und jetzt nur wegen dem 0-3 in Bielefeld, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber wir wollen unser Spiel einfach weiter durchziehen. Wir wollen uns in den Sachen, die wir machen, verbessern. Und heute ist es schiefgegangen.
Ist das dann nicht zu eindimensional und zu ausrechenbar? Du hast es ja gesagt, das ist ja nicht das erste Mal, dass 0-4 war jetzt, sondern es gab...
Naja gut, aber wir haben in Osnabrück auch 1-0 gewonnen und 0 gespielt. Wir haben gegen Verl die ballbesitzstärkste Mannschaft. Da haben wir es auch geschafft und haben 4-0 gewonnen. Das ist jetzt nicht so, dass es daran liegt.
Ist es dann einfach zu wenig von euch als Spielern? Das Mittelfeld hast du angesprochen, dass da viele Ballverluste waren. Also das Zentrum waren ja nicht mehr die Mittelfeldspieler, sondern halt auch Chris und Sigurd.
Ja, ich glaube, gerade da in letzter Linie haben wir es nicht geschafft, die Bälle zu halten. Und das ist kein Vorwurf an die Jungs, sondern wir haben es einfach nicht, wir haben es nicht geschafft, die Jungs in die Position zu bringen, dass wir dann Spielfortsetzung nach vorne haben. Sondern die hatten immer einen am Arsch kleben und da muss man in Bielefeld einfach Respekt zeigen, dass die das geschafft haben.
Ja, das habe ich ja vorhin schon angedeutet, dass der Marco etwas in die Richtung gesagt hat. Und ich glaube, Hansa hat es ja nun mal drauf, das System. Das muss man ja sagen. Das wird ja auch immer wieder in diesen Heimspielen immer wieder ja, sichtbar. Aber es wird halt jetzt auch einfach nicht leichter im Restprogramm, weil jeder weiß auch, was für eine Bedeutung die Spiele haben. Diese letzten Endspiele, kann man ja schon fast sagen, wenn Hansa doch noch oben irgendwie die Türen in den Fuß reinbekommen möchte. Und ich sag's mal so, mit 1860 und Patrick Glöckner, da wartet jetzt echt ein ordentlicher Gegner auf den FC Hansa. Vier Siege in Folge haben die Löwen eingefahren, kommen jetzt mit einer breiten Brust hoch an die Küste ins Ostseestadion. Das wird nicht ganz so einfach.
Das stimmt, aber ich würde noch mal kurz, oder ich glaube, wir wollten noch mal kurz eingehen, warum ist es eigentlich so, was ist der Stand der Dinge, warum kommt es zu diesem Mammutprogramm, das eben mit 1860 beginnt. Da sind ja vielleicht auch nicht alle Hörerinnen und Hörer auf dem neuesten Stand, aber ja, der Auslöser war ja eben die Spielabsage unter Haching gegen Hansa. Das Spiel sollte eigentlich am 2. März, an einem Sonntag um 16.30 Uhr stattfinden. Ja, aber dann kam es kurzfristig anders.
Ja, ich habe quasi meine Tasche schon gepackt, einen frischen Schlüppi in meinen Rucksack gesteckt und wollte mich auf den Weg machen nach Unterhaching. Und zack, nee, so ist es nicht. Wir fahren nicht, hieß es dann. Denn, die Spielvereinigung, die konnte kein genehmigtes Sicherheitskonzept vorlegen und somit musste das Spiel ja kurzfristig ausfallen. Und im Nachgang gab es ja da bis heute ja quasi, es ist ja immer noch alles unklar, ziemlich viel Trubel.
Ja, also genau, Hansa hat dann Beschwerde eingelegt und hat dann letztlich sogar geklagt, zunächst vom DFB-Sportgericht, das die Klage abgewiesen hat. Daraufhin wurde das Spiel angesetzt. Ich hoffe, ich bringe jetzt die Reihenfolge nicht durcheinander, für den 29. April. Und Hansa ist aber dann vor das DFB-Bundesgericht gegangen, was die Klage auch abgewiesen hat. Und nun muss das DFB-Schiedsgericht entscheiden. Und eigentlich warten wir nur drauf, ne? Also wir sind heute am 22. April, dass heute oder morgen da irgendwie was kommt, weil es ist ja jetzt wieder sehr kurzfristig oder wird dann sehr kurzfristig. Und wenn man mal überlegt, ich meine, das ist jetzt einfach mal 6 Wochen her und wir wissen immer noch nicht, ob du deine Tasche wieder packen kannst oder nicht.
Ja, mal sehen. Ich bin auch gespannt. Ich habe sie tatsächlich in der Zwischenzeit auch schon wieder ausgepackt. Aber es könnte natürlich ganz schnell passieren.
Jetzt kommt Werbung. Die Free GmbH und Co. KG ist Ihr regionaler Meister- und Fachbetrieb im Norden. Als Unternehmen der Sonnenexpert-Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Roggentin bei Rostock. Seit der Gründung hat die Free GmbH und Co. KG schon mehr als 2000 Hausbesitzer auf ihrem Weg zum eigenen Solardach begleitet. Mit handwerklicher Präzision, individueller Beratung und echtem Herzblut für die Energiewende. Hinter den Projekten der Free GmbH und Co. KG steht ein Team aus Fachkräften mit 20 Jahren Berufserfahrung. Sie wissen, worauf es ankommt. Verlässlichkeit, Qualität und das gute Gefühl, mit jeder Solaranlage etwas wirklich Sinnvolles zu schaffen. Die Free bietet einen besonderen Rundum-Sorglos-Service. Von der Planung bis zur Inbetriebnahme werden Sie durch das erfahrene Team und eigene Monteure begleitet. Das Besondere für Sie, die Rechnung kommt erst nach Fertigstellung. Somit werden Sie als Bauherren vor Baufusch und schwarzen Schafen geschützt. Sichern Sie sich jetzt einen exklusiven Rabatt von bis zu 1.000 Euro mit dem Code OZFREE. Besuchen Sie dazu gerne die Website www.free.energy.
Aber wie du schon sagst, in einer Woche ist das Spiel und keiner weiß so richtig Bescheid. Sicherlich auch, was bei den Fans ja so eine Sache ist. Also man weiß ja, dass Hansa eine breite Fanbase hat. Und da werden sicherlich auch die ein oder anderen auf einen Dienstagabend runterfahren nach Unterhaching. Aber die können ja auch nicht richtig planen. Und es ist alles so dicht nacheinander dann auch mit dem Landespokal am 1. Mai in Schönberg, wo es ja dann auch noch ein paar Ungereimheiten gibt.
Genau, das Spiel ist dann ja nur 2 Tage später. Ich meine, andere machen sich vielleicht dann über die Fußballer lustig. Wenn ich jetzt an die Handballer denke oder an die Basketballer, die kennen das ja eigentlich gar nicht anders. Die spielen ja immer mal wieder innerhalb von 2-3 Tagen da irgendwie 2 Spiele. Also beim Handball jetzt Final Four, dann spielen die dann das Halbfinale und nächsten Tag das Finale oder eben das Spiel im Platz 3. Aber beim Fußball ist das schon ungewöhnlich, eine ganz andere Nummer. Und das ist ja schon auch eine heftige Belastung. Also ne, wenn man jetzt schon den Vergleich zieht, im Handball darf ständig hin und her gewechselt werden, im Basketball genauso. Im Fußball kannst du halt nur 5 wechseln. Und die anderen müssen dann da vielleicht durchpeiken und das dann innerhalb von 2-3 Tagen. Also schon echt eine schwierige Aufgabe für Daniel Brinkmann, wie er das angeht. Und der Landespokal ist ja auch nicht ganz unwichtig.
Ja, das kommt dazu, denn über den Landespokal löst man halt das Ticket für den DFB-Pokal, sollte man denn den Titel holen im Landesverband. Und da geht es ja um Hansa auch um mächtig was, nicht nur um den Einzug in den DFB-Pokal in die erste Runde. Da hängt ja auch eine Stange Geld hinter, der da, also dieser Sieg mit sich zieht dann eben. Und man darf das auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Man sagt zwar, ja okay, Schönberg ist nur ein Verbandsligisten, mittelmäßiger vielleicht, spielen auch nicht die beste Saison, aber solche Teams sind natürlich für solche Highlight-Spiele, wo das Stadion dann knackevoll ist, auch nochmal enorm gepusht, extrem motiviert. Und da kann natürlich schon eine ganz andere Kraft hinter sein. Und ich sag mal so, Hansa hat sich ja im Landespokal diese Saison jetzt nicht wirklich gerade mit Ruhm bekleckert. Ich glaube trotzdem, das ist auch eine schwierige Aufgabe, die man erstmal bestehen muss.
Ja, die Frage ist, wie wird dann der Trainer Ben Brümmer diese Woche angehen oder diese drei Auswärtsspiele?
Ja, ich habe ja meine C-Lizenz, die liegt aber auch schon ein bisschen zurück. Da mussten wir mal so planen, wie so ein perfektes Trainingslager aussieht, so eine Woche. Aber wie gesagt, schon lange her und ich habe das natürlich nicht nach den Ideen des DFBs gut umgesetzt. Aber bei mir war auch ein Mannschaftsabend dabei, das haben die nicht gerne gesehen. Aber mal Spaß und Flasche beiseite, denn ja, da wird ja auch viel spekuliert und diskutiert. Schickt Hansa da vielleicht die U23 hin? Wird das eine komplette B11? Weil man könnte ja auch meinen, okay, Hansa spielt Dienstagabend in Unterhaching, ist eine weite Strecke, kostet auch viel Geld, dieses ständige Hin- und Herreißen. Und nach Essen sind die ja auch dort in der Region geblieben. Man könnte ja meinen, dass Hansa vielleicht wieder irgendwie eigentlich gerne in der Region geblieben wäre, um dann am Samstag beim SV Sandhausen zu spielen. Und dann würde da ja in Schönberg quasi nur eine B11 auflaufen, was ich aber so oder so denke, denn wenn man ein bisschen die Belastungssteuerung im Hinterkopf hat, dann muss da einfach rotiert werden. Das ist sonst alles viel zu dicht und viel zu nah aufeinander, denn man darf ja auch nicht vergessen, in der Liga, da geht es ja auch noch um mächtig was.
Ja, das, worum es in der Liga noch gehen wird, das weiß man dann vielleicht schon vorher, eben nach 18:60. Das Spiel findet am Freitag um 19 Uhr im Ostseestadion statt, also am 25. April. Und ich glaube, dass der Ausgang dieses Spiels dann auch Einfluss haben wird auf weitere Herangehensweise. Aber auf alle Fälle, denke ich, wird es eine Überlegung sein bei Hansa, ob die eben dort bleiben oder im Süden zumindest bleiben nach dem Spiel in Unterhaching, wenn es denn stattfindet. Und ja, wird echt spannend, mit welcher Truppe sie dann in Schönberg antreten werden.
Genau, du sagst es, dass das Ausschlag geben wird, das Spiel, weil man da vielleicht dazu auch sagen muss, das haben ja vielleicht einige gar nicht so im Hinterkopf, die ersten vier Mannschaften am Ende der Saison sind automatisch qualifiziert für die erste Runde des DFB-Pokals.
Die ersten vier Mannschaften in der dritten Liga.
Genau, in der dritten Liga. Dementsprechend sollte Hansa unter die Top 4 kommen, dann haben sie sowieso das DFB-Pokal-Ticket und dann ist es quasi egal, ob sie den Landespokal gewinnen oder eben nicht. Sie sind dann sowieso im DFB-Pokal dabei. Aber natürlich will man bei beiden Wettbewerben möglichst top abschließen.
Ja, das werden sie ja nicht wissen. Sie werden ja bis zum letzten Spieltag nicht wissen, ob sie Vierter werden. Ne? Das wird sich also definitiv erst nach dem Halbfinale entscheiden. Aber ich glaube, sollte es jetzt gegen 1860 nicht zu einem Sieg reichen, dann müsste man schon fast die Priorität wirklich krass auf den Landespokal legen, weil also nicht im DFB-Pokal zu spielen ist einfach keine Option. Am besten wäre es eben über die Liga sich zu qualifizieren, weil das bringt dann noch ein bisschen mehr Geld als über den Landespokal. Da muss man ja Geld abtreten an die Mitkonkurrenten. Also das bleibt auf alle Fälle auch spannend, ja, auch dieser Landespokalwettbewerb, den man vielleicht hier und da auch in Fankreisen, denke ich mal, oft unterschätzt.
Ja, aber du sprichst es an, ist vielleicht eine ganz gute Überleitung. Tommy, was denkst du denn, was ist denn für die Kogge überhaupt noch drin im Saisonendspurt? Wir haben jetzt darüber gesprochen, es wird ein Mammutprogramm, viele Spiele nacheinander, die jetzt wahrscheinlich anstehen werden. Man kann immer nur sagen, wohl, man weiß es ja eben nicht. Aber was ist für den FCH noch drin nach dieser ja krachenden Pleite?
Ja, das also es ist immer noch, wie Daniel Brinkmann gesagt hat auf der Pressekonferenz nach dem Spiel in Bielefeld, es ist immer noch alles drin, wir haben immer noch alle Möglichkeiten, hat er wortwörtlich gesagt, ohne dass er wusste, wie das Spiel am nächsten Tag ausgeht zwischen Saarbrücken und Dresden. Das ging so ein bisschen, aus meiner Sicht jedenfalls, gut aus für Hansa. Dresden hat da überraschend deutlich gewonnen in Saarbrücken. Und so ist der Rückstand auf den Relegationsrang aktuell 7 Punkte bei eben einem Spiel weniger. Also, und man hat noch das direkte Duell gegen Cottbus und müsste dann ein bisschen hoffen, dass Saarbrücken noch irgendwo patzt oder mindestens einmal, ne, also einmal reicht ja gar nicht, also ne, müssten zweimal patzen. Also klar, man ist jetzt abhängig von der Konkurrenz, aber wenn man alles gewinnt, dann glaube ich, ist der dritte Platz eben noch drin, rein rechnerisch. Aber so wirklich der Glaube, dass Hansa das noch schaffen kann, der, muss ich sagen, der fehlt mir. Weil dafür müsste man jetzt wahrscheinlich alles gewinnen. Und bei der angesprochenen Auswärtsmisere und auch den Gründen, die vielleicht auch zu dieser Auswärtsmisere führen, neben dem, was wir jetzt schon hatten, Umstellung, Anpassung, Taktik, wie auch immer, da kommen ja noch andere Dinge dazu, wie Verletzungen und auch leider auch wieder eben dieses Thema Schieße der Fehlentscheidung.
Ja, du weißt ja, ich bin Mann der großen Worte, ja. Und ich glaube, da schlägt das Hansa-Herz wieder, Hansa kann es schaffen. Und deswegen habe ich mich heute, ich mache mich mal groß hier und gucke in die Kamera. Ich habe mich extra passend angezogen, ich habe den Eisbären auf der Brust, ja. Denn die Devise lautet, cool bleiben Hansa. Und ich glaube, die Jungs, die können das noch schaffen. Ich glaube, es stimmt einfach in der Mannschaft, der Trainer, der passt. Daniel Brinkmann hat es auch angesagt, okay, muss er ja auch. Also wäre ja auch blöd, wenn er es nicht sagen würde. Wir wollen diese Spiele jetzt alle noch gewinnen. Und ich glaube, da steckt Fut hinter. Spannend wird es, glaube ich, halt einfach in den Auswärtsspielen, gerade unter Haching und Sandhausen, wo man ja auch immer sagt, Hansa Auswärtsschwäche zum einen, zum anderen hat Hansa es ja auch schon oft hingekriegt, gegen die Mannschaften, die ja ein bisschen weiter unten sind in der Tabelle, da eben nicht zu punkten, irgendwie nicht abzuliefern. Es wird ja auch immer dann so hämisch gesagt, ja, Hansa ist dann so ein quasi Aufbaugegner für die Teams da unten. Aber das muss einfach stimmen, das muss einfach passen. Und die Führungsspieler, die müssen da in der Mannschaft jetzt vorangehen und klare Kante zeigen und sagen, ey, wir sind Hansa, wir gehören nicht in die dritte Liga. Das hat Marco Schuster ja hier im Podcast, könnt ihr euch gerne mal reinklicken, auch mehrfach gezeigt und gesagt. Also von daher, ja, dem Aufstieg steht nichts im Wege. Und ich glaube, auch eine Relegation für ein bisschen mehr Spannung, ein bisschen mehr Fuego wär auch mal was Nettes.
Ja, also du hast ja zu viele Punkte gesagt. Also erstmal Relegation, ich räume mal das Feld von hinten auf.
Na
also
los,
Relegation, glaube ich, hat logischerweise Vor- und Nachteile, wenn man dann so sieht, wie es da mehr brennt und so und dann an Hansa, an die Hansa-Fans denkt, oh, da möchte ich einen negativen Relegationsausgang eigentlich nicht unbedingt erleben.
Ist das jetzt bildlich gesprochen mit dem Brennen?
Ich habe ja schon eine Relegation mitgemacht als Hansa, ja, damals irgendwie Fan auch noch und Journalist, sage ich mal, ne, gegen Ingolstadt damals. Und ja, da habe ich einfach keine schönen Erinnerungen dran und muss jetzt nicht unbedingt eigentlich sein. Aber ich meine, mehr wird nicht drin sein als die Relegation. Von daher wäre es dann auch wieder andersrum schön, das zu erreichen. Was du vorher sagtest, gerade so die Auswärtsspieler und die Teams aus dem Tabellenkeller, ich finde in dieser Saison, es war ja lange so, dass Hansa so ein Aufbaugegner dann war für die im Keller, aber ich finde in dieser Saison war es jetzt nicht so, ist jetzt mein Gefühl, ohne dass ich jetzt Daten oder so habe, aber ich glaube, wenn ich mich jetzt zum Beispiel erinnere, Hannover wurde halt zu Hause besiegt, Haching wurde deutlich besiegt, Sandhausen wurde auch bezwungen. Also das sind halt alles Gegner, die teilweise ja schon abgestiegen sind und da spielst du jetzt auswärts. Und wenn du da es nicht schaffst, gegen so eine Abstiegskandidaten oder schon abgestiegenen Mannschaften auswärts zu gewinnen, dann hast du es auch einfach nicht verdient. Und dazu hast du eben zwei Heimspiele gegen starke Mannschaften. 1860 München hast du ja angesprochen mit Patrick Löckner. Seitdem der da ist, ging es ja anfangs ein bisschen schleppend, aber jetzt zuletzt deutlich nach oben, sind punktgleich mit Hansa. Und dann hast du halt Cottbus und Derby zu Hause und direkten Konkurrenten. Also ja, wenn du die halt gewinnst vor 2 Jahren hatte Hansa ja diesen Endspurt unter Alois Schwarz und hat das überraschend noch zum Klassenerhalt geschafft. Also die Hoffnung, ne, sagt man ja so schön, 5 Euro ins Phrasenschwein stirbt zuletzt. Und vielleicht kommt ja auch noch der ein oder andere Spieler zurück, weil gibt ja ein bisschen Hoffnung.
Ja, ich klopfe auf Holz, ne, um das hier auch nochmal den nächsten Kracher rauszulassen und auch nochmal 2 Euro ins Phrasenschwein stecken zu dürfen später. Genau, du hast es angesprochen, der Kader. Ja, vielleicht haben wir Glück. Und die schwedische Wunderwaffe mit dem Powerstrahl, Nils Frühling, kehrt vielleicht zurück auf den Platz. Der hat ja eine Wumme, das haben wir schon mehrfach erleben dürfen. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Spieler, der gerade, ja, der kennt Hansa, der ist jetzt schon mehrere Jahre da, der hat schon viel mit durchgemacht und eben auch diese heißen Endspurts. Und ich glaube, der kann dem Team auch einfach nochmal viel Power geben. wenn man überlegt, gerade so Christian Kinzombi, ja, der hatte natürlich einen riesengeilen Auftritt im Heimspiel gegen Ferl, aber in Bielefeld, ja, da war das wieder gar nichts. Das ist halt einfach keiner, der sich durchgesetzt hat bislang in der Startelf beim FC Hansa. Und ich glaube, Nils Frühling ist so ein Spieler, den kannst du halt von Anfang an einfach auch bringen. Der war jetzt halt lange raus, da muss man natürlich gucken, wie und ob das geht. Aber der könnte dem FC Hansa ja, glaube ich, nochmal deutlich, deutlich voranbringen. Und ganz ausgeschlossen ist es ja auch nicht, dass Ryan Naderi demnächst vielleicht wieder, ja, spielfähig ist, will ich es mal nennen. Aber da wollte ja Coach Brinkmann nicht so richtig rausrücken mit den Infos.
Das gilt ja auch für Nils. Also da ist Daniel Brinkmann sehr zurückhaltend geworden. Ich weiß nicht, ob es von Beginn an so war, aber jetzt in jüngster Vergangenheit hat er sich da einmal sehr zurückgehalten und hat es auch ja zugegeben, dass es so ein bisschen auch aus taktischen Gründen ist, damit die Gegner das vielleicht auch nicht wissen. Aber das sind natürlich zwei wichtige Spieler. Frühling ist jetzt leider nicht so torgefährlich, wie man sich das wünscht, wie es auch Amir ja im Gespräch mit uns im Trainingslager im Sommer gesagt hat. Der macht 10 Tore. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ich glaube 5 hat Nils. Aber der ist einfach mit seiner Spielweise so dieses Kämpferische, immer läuferisch, immer unterwegs, kann mal in der Spitze agieren, sucht den Weg in die Tiefe, kommt aber auch gerne entgegen und spielt mit. Also der wird natürlich nochmal so ein frisches Element da reinbringen und dessen Vertrag, also kommen wir vielleicht schon so ein bisschen auch auf die neue Saison, dessen Vertrag läuft aus. Ja, und der will sich bestimmt auch nochmal zeigen. Also sowohl, um hier vielleicht einen neuen zu kriegen oder auch vielleicht ein paar Angebote für die neue Saison bei anderen Vereinen. Also das ist ja auch noch ein spannendes Thema, die Planung der neuen Saison.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und dass gerade Nils Frühling auch so ein Spieler ist, der eben wieder Richtung zweite Liga schielt. Aber du hast es angesprochen, das ist ja auch immer so ein Ding, gerade so, was die Kaderplanung angeht. Hansa hat ja nun ein komplett neues Team irgendwie vor der Saison zusammenstellen müssen. Oder genauer gesagt, Amir Shahbuzadeh, da gab es ja nun wirklich sehr, sehr viel Bewegung. Es ist halt auch einfach schwierig zu planen, wenn du nicht so ganz genau weißt, wo du stehst, was du vielleicht kriegst mit so, ja, als Zweitligist hast du natürlich nochmal ganz andere Optionen. Nicht nur geldtechnisch, sondern auch einfach was, ja, weil es einfach viel interessanter ist, zweite Liga zu spielen als dritte Liga. Genau, und Tommy, du hast ja mal wieder so einen klugen Zettel vorbereitet. Und laut transfermarkt.de, Hansa gibt ja die offiziellen Vertragslaufzeiten nicht mehr an, aber bei transfermarkt.de kann man ja so ein bisschen mal schummeln und schauen. Wenn ich da so auf den Zettel gucke, dann sind es ja 8 Spieler im Endeffekt, die den Verein nach der Saison ja verlassen können quasi, dessen Vertrag ausläuft.
Ja, deren Vertrag ausläuft, meinst du natürlich? Ja. 8 Spieler, 2 Torhüter darunter, ne, mit Elias Höfmann und Philipp Klevin. Elias war ja lange verletzt und hat jetzt auch eigentlich gar keine Rolle gespielt, auch keine Einsatz in der zweiten. Ist wieder im Training, aber ja, also glaube ich, da wird es auch nicht zu einer Verlängerung kommen. Wir haben ja auch schon mal gehört, dass da eben Erik Maurer und Maximus Babke, Erik Maurer aus der A-Jugend und Maximus Babke aus der U23.
Geiler Name, finde ich auch, Maximus Babke. Also wirklich, das ist ein Legendenname, der kann sich unsterblich machen, wenn er mal richtig geile Leistung auf den Platz bringt.
Ja, schauen wir mal. Auf alle Fälle wurden die getestet, haben beide schon im Profitraining mitgemacht, damit sich die Trainer ein Bild machen können. So sind wir mal gespannt, wie Orle sich da entscheidet. Ich vermute mal, dass einer von beiden mindestens dann nächstes Jahr zum Profikader gehören wird und dass dann vielleicht noch ein Torhüter dazu geholt wird, weil Philipp eben weg ist. Aber vielleicht auch nicht, weil Max Hagemoser ist ja nur auch nicht mehr keine 18, 19. Also irgendwann muss man ihm dann auch zutrauen, dass er dann fest die Nummer 2 ist oder vielleicht sogar eben den Sprung schafft zur Nummer 1.
Ist auch, finde ich, ein ganz interessanter Punkt, denn ja, Benjamin Upphoff hat sich ja im Spiel gegen Bielefeld, ja, sag ich mal, ein bisschen ausgeschaltet da. Nach dem Zusammenprall mit Marco Schuster bei einer Klärungsaktion wurde er ja quasi, ist benommen zu Boden gesackt, war kurz bewusstlos wohl und ist dann mit einem dicken Auge ausgewechselt worden. Und Daniel Brinkmann hat gesagt, ja, er geht davon aus, dass es so eine kleine Gehirnerschütterung ist. Also da ist ja auch unklar für das Spiel am Freitag, Mensch, schafft es der Upphoff überhaupt rechtzeitig fit zu werden? Oder geht nicht ein anderer ins Tor? Und Max Hagemoser, der durfte ja in Bielefeld schon ran und hatte mehrfach die Möglichkeit schon im Saisonverlauf bekommen, hat noch keinen Sieg geschafft mit Hansa. ich würde mir tatsächlich mal wünschen, dass Philipp Klevin mal die Chance bekommt und zwischen den Pfosten stehen darf.
Ja, das wird auf alle Fälle spannend. Also ich glaube, dass Opi nicht stehen wird, weil nach einer Gehirnerschütterung, wenn sich das dann bestätigt hat und wenn jemand bewusstlos ist und das Auge war ja auch wirklich stark geschwollen und das ist jetzt nicht so viel Zeit, weil das Spiel auch schon Freitag ist, glaube ich, dass Opi nicht stehen wird und nicht im Kader sein wird. Und dann ist wirklich ganz spannend. Kriegt Philipp dann, Philipp Klevin da mal eine Chance? Vielleicht auch mit Blick auf die neue Saison? Also so oder so mit Blick auf die neue Saison, damit er vielleicht auch noch einen Vertrag wieder kriegt. Oder spielt dann eben Max? Das wäre dann ja vielleicht auch nochmal ein deutliches Zeichen an ihn. Ja, Alter, jetzt hier, wir trauen dir das zu und sieh zu. Und dann wird es ja vielleicht auch mal Zeit für den ersten Sieg mit Max auf dem Platz. Also das ist auf alle Fälle eine spannende Frage, wie es da weitergeht auf der Position. Aber nicht nur auf der Position, sondern es laufen ja weitere Verträge aus. Ich rate die einfach mal runter. Ne? Damian Rossbach, Vereins Urgestein. Da gehen wir, glaube ich, davon aus, dass er auch keinen Vertrag kriegen wird, wenn dann aus meiner Sicht dann eher für die U23 vielleicht als Führungsspieler, der dann auch möglicherweise so Standby. Aber ist Vermutung, ne? Wissen wir nicht. Alexander Rossipal läuft aus, Nils Fröhling haben wir schon erwähnt. Und dann eben die drei Leihspieler, King Manu, Sima Suso.
Genau, beide vom Fortuna Düsseldorf aus der zweiten Bundesliga.
Genau, und eben Sigurd Haugen, der Norweger, der in unserem Sturm ja anfangs mit viel Euphorie agiert hat und auch sehr beliebt war, ist, wie auch immer bei den Fans. Aber wo dann auch die Zweifel eben gewachsen sind, weil ihm so ein bisschen die Durchsetzungsfähigkeit und auch die Torgefahr dann doch, also Torgefahr, er ist irgendwie immer torgefährlich, deswegen spielt er, hat Daniel auch gesagt, das ist die Berechtigung, warum er spielt, weil er arbeitet für die Mannschaft und weil er immer torgefährlich ist, aber seine Effektivität ist einfach nicht ausreichend aus meiner Sicht.
Ja, Hansa soll ja eine Kaufoption für ihn besitzen, ist ausgeliehen vom dänischen Team Aarhus, aus Aarhus und ja, die Kaufoption soll wohl ziemlich üppig sein und da ist dann natürlich auch die Frage, Mensch, der hat zwar überzeugt, ja, der hat auch Tore gemacht, aber ist er dann, hat er auch so eingeschlagen, dass man bereit ist, diese Summe eben zu bezahlen? Und ja, da lässt sich halt streiten, wie du es schon sagst. Also irgendwie ist es eine Marke und er ist auch ein Typ und er ist bei den Fans beliebt, kommt gut an. Aber ob das dann reicht am Ende, dass man so viel ja, Geld auf den Tisch legt, das blecht, um ihn dann fest an den Verein zu binden, da bin ich mir unsicher.
Ja, das sehe ich genauso wie du. Gespannt bin ich auch irgendwie so ein bisschen, obwohl eigentlich auch nicht, bei den anderen beiden Leihspielern, weil Sima Suso spielt ja fast gar keine Rolle und King Manu hat gute Spiele gemacht, aber irgendwie anscheinend so gefühlt jedenfalls das Vertrauen verloren von Daniel Brinkmann, weil zuletzt auch kaum noch zum Einsatz gekommen. Trotzdem ja eben einige Leute da gefehlt haben oder eben immer noch fehlen. Also da wird es wohl auch eher auf ein Ende der Zusammenarbeit hinauslaufen. Ja, und dann gibt es ein paar interessante Spieler, die laut Transfermarkt nochmal relativ lange sogar noch gebunden sind, aber vielleicht auch Abwanderungskandidaten mit Ahmed Güllen zum Beispiel, der ist gesetzt in Hansas Innenverteidigung, der soll das Interesse anderer Vereine geweckt haben, hat auch schon zweite Liga gespielt. Ist die Frage, ob der nochmal ein weiteres Jahr dritte Liga spielt oder ob der dann vielleicht ein bisschen Transfereinnahmen bringt, weil du hast es ja gesagt, Haugen wäre teuer und egal, wenn du halt auch einen anderen Stürmer holst, Stürmer sind immer teuer und nochmal wird Hansa sicherlich nicht einen Transferminus erwirtschaften können, sondern muss da wahrscheinlich eher Geld einnehmen. Wie siehst du das?
Ja, ähnlich, genau. Wir haben mit Ahmed Güllen nach dem Spiel in Osnabrück, das war ja eine englische Woche, Hansa konnte sich dort 1-0 durchsetzen an der Bremer Brücke, ja auch gesprochen und kurz davor hatten wir Sigi Haugen am Mikrofon, der hat halt eine totale Lobes- und Liebeshymne auf Hansa losgelassen und der Ahmed Güllen, der war da schon ein bisschen zurückhaltender, hat gesagt, naja, man weiß ja nicht, im Fußballgeschäft geht alles manchmal ganz schnell, er hat Vertrag in Rostock, er fühlt sich hier wohl, das hat er ja auch nochmal, wer hat's vielleicht entdeckt oder gehört oder gesehen sogar im Livestream bei Massiv, dem Rapper und Ali Boumaier, nochmal verdeutlicht und gesagt, wie groß Hansa ist und was das für eine Wucht ist. Seine Familie wohnt ja auch in Berlin, das sind kurze Strecken. Das gefällt ihm ja eigentlich so gut an dem Koggenclub. Aber ja, Fußball ist halt ein Geschäft und da muss man am Ende dann sehen, wo man bleibt.
Ja, also das könnte vielleicht ein Pluspunkt sein, ne? Die Nähe zu seiner Heimat, aber es gibt ja auch noch einen Zweitligisten in Berlin, der auch ein bisschen wirtschaftliche Probleme hat und vermutlich auch Spieler verlieren wird. Und vielleicht könnte dann einen Gelehn, auch wenn der dann für Hertha BSC, um die geht's, Ablöse kosten würde, aber der wäre dann halt ganz in seiner Heimat in Berlin. Ist jetzt rein spekulativ, aber...
Oha, ich bin ja gespannt, ja, ob das, das Transfergerücht hier aufgegriffen wird. Liebe Grüße an Liga 3 Online. Vielleicht habt ihr ja Lust, erwähnt uns gerne.
Ja, auf alle Fälle, laut Transfermarkt, ich wiederhole es nochmal, gibt es doch eine ganze Menge Spieler, die eben noch einen Vertrag haben. 12 Spieler, 11 Spieler laut Transfermarkt bis 26. Da fehlte, also ganz fehlte Nico Neidhardt, aber wir wissen ja, dass der Vertrag sich verlängert hat. Da gab es ja eine Mitteilung vor dem Heimspiel gegen Hannover im Dezember. Da dürfte eine Klausel gegriffen haben, die sich bei einer gewissen Anzahl an Einsätzen, also dass sich der Vertrag da eben verlängert hat. Deshalb habe ich den jetzt mitgezählt zu den 12 Spielern, deren Vertrag bis 26 geht. Das sind Benjamin Upphoff, Max Hagemoser, Nico Neidhardt, Jan Medre, Dominik Lanius, Felix Ruschke, Kevin Schumacher, Marco Schuster, Cedric Hahnbrock, Adrien Lobo soll da auch dabei sein, Christian Kinsombi, das wissen wir, weil das wurde noch bekannt gegeben zu Zweitliga-Zeiten, als die Vertragslaufzeit noch bekannt gegeben wurde, und Antonio Jonjic, also diese 12 Spieler bis 26 und dann eben Ahmed Gülen, Franz Pfanne, Dario Gebur, Jonas Dirkner und Albin Berisha bis 27. Also da, glaube ich, sind auch zwei, drei Namen bei, die Hansa, glaube ich, gar nicht mehr unbedingt über das Saisonende hinaus halten wollen würde, oder? Wie siehst du das?
Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich kann mir das auch vorstellen. Amir Shahbozadeh hat ja auch verraten. Ich weiß gar nicht, ob es hier bei uns im Podcast war. Da gab es auch eine Folge. Also klickt euch da gerne nochmal rein. In der Winterpause oder kurz vor der Winterpause war das, glaube ich, dass sie bereit wären oder im Winter sich umgeguckt haben und dem Spieler auch mitgeteilt haben, Mensch, sie sind offen für Angebote. Der Junge, der konnte sich hier einfach nicht durchsetzen, der hat es schwer.
Da geht es um Albin Berisha jetzt.
Genau, Albin Berisha, der ist ja auch gerade wieder außer Gefecht nach einer Operation am Kiefer, also kann sich jetzt halt auch einfach nicht beweisen oder irgendwie mit Leistung überzeugen, weil er eben einfach nicht fit ist. Und man muss einfach sagen, das war eine Ente, das ist ein Fehleinkauf. Und man muss einfach überlegen, ob es nicht am besten und am klügsten wäre, das Ganze aufzulösen und den Platz im Kader halt freizumachen für einen anderen Spieler, vielleicht für einen jungen Aufstrebenden. Von daher, es bleibt spannend, nicht nur was die Spiele angeht, die ja den Saisonendspurt in der dritten Liga und auch im Landespokal, sondern auch, wie es kadertechnisch weitergeht bei Hansa. Da steckt auf jeden Fall, wie unser Ressortleiter sagen würde, noch viel Mucke auf der Party drin. Also blicken wir gespannt voraus, Tommy. Ich glaube, wir werden noch einiges erleben in den nächsten Wochen.
Auf alle Fälle. Das klingt schon fast wie so ein Abmoderieren. Ich dachte, du hättest ja jetzt noch ein, zwei Spiele mehr diskutiert, aber... Auf alle Fälle, glaube ich, kann man festhalten, dass die Voraussetzungen eben besser sind als im Vorjahr, weil es ist klar, du wirst nicht eine Liga tiefer spielen, diese Option besteht nicht mehr. Es kann halt nur sich positiv verändern, nach oben. Das ist ganz sicher eine bessere Voraussetzung als im vergangenen Jahr und wir können davon ausgehen, dass das Trainerteam bleibt und das ist ja in Gesprächen für Amir Shahbozadeh und sein Team extrem wichtig, dass sie dem Spieler, den sie vielleicht gerne verpflichten würden, auch sagen können, ja, wer ist dann der Trainer? Und ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass Daniel Brinkmann eine sehr, sehr gute Außendarstellung hat und einen guten Draht zu den Spielern mit seiner, ich sage jetzt mal, Authentizität, seiner Offenheit, seiner Ehrlichkeit, aber auch seiner Direktheit gut ankommt und sicherlich auch für den einen oder anderen, gerade jungen Spieler, der dann vielleicht nach oben strebt, auch ein guter Wechselgrund sein könnte oder wie? Ich stelle mal die gleiche Frage, ne? Wie siehst du das?
Ja, also ich glaube, ich kann mich da auch nur wiederholen. Ich finde, Daniel Brinkmann ist ein Top-Typ, Top-Trainer. Das macht einfach Spaß, auch aus Journalistensicht mit ihm zusammenzuarbeiten. Das ist einfach lustig. Mein Moin Coach hat sich da ja auch ein bisschen durchgesetzt. Er war ja auch darauf vorbereitet, hat ja in seiner Begrüßungs-PK gleich gesagt, das von der Ostsee-Zeitung, das wusste ich schon, das kannte ich schon. Von daher, ich glaube, es ist einfach ein junger, aufstrebender Trainer. Und eher andersrum, ich glaube, Hansa muss aufpassen, wenn Daniel Brinkmann weiter so abliefert, dass da nicht irgendwann mal ein ganz großer Club anklopft und sagt, Mensch, den Sportsfreund, den würden wir uns jetzt hier gerne mal, sag ich mal, mit der Angel da rausfischen. Das ist eher mein Bedenken.
Das ist durchaus möglich, aber ganz bestimmt noch nicht jetzt. Dafür ist er noch nicht so lange hier. Und bei allem Respekt, ich mag ihn auch sehr gerne. und finde auch, dass er ein guter Typ ist und vor allem so diese Mentalität reingebracht hat in diese Mannschaft so und wieder mehr Begeisterung. Ne? Das ist ja ein anderes, ganz anderes Auftreten. Aber man muss auch sagen, dass die Entwicklung in der Rückrunde dann eher stagniert. Ne? Also Hansa hat unter Daniel Brinkmann eine Aufholjagd gestartet, den Rückstand zum Relegationsrang auf 4 Punkte verkürzt durch den Sieg damals gegen Hannover. Ja, aber seitdem ist der Abstand ungefähr gleich geblieben. Ne? Also jetzt sind es halt 7 Punkte, aber bei einem Spiel weniger. Das kann man ja jetzt auch, wie Marco Schuster gesagt hat, das darf man ja eigentlich nicht einrechnen. Also ist er eher größer geworden und es gab halt heftige Niederlagen in Mannheim, in jetzt in Bielefeld oder auch zu Hause gegen Wien Wiesbaden. Das sind ja schon auch irgendwie krasse ja, Rückschläge gewesen. Und wie gesagt, da kommen wir wieder zurück. Ich würde mir dann wünschen, dass das Trainerteam, es ist ja nicht nur Daniel allein, aber dass die dann da ein bisschen mehr auch anpassen, weil es geht ja ums Gewinnen. Das wird ja auch immer gesagt, die Mentalität wird gelebt. Und dann finde ich das ein bisschen zu eindimensional, wenn man dann auch sagt, ja, wir wollen unsere Spielweise entwickeln und so. Das kann man ja machen. Das kann man ja dann auch danach dann wieder machen in der folgenden Trainingswoche. Aber an dem Spieltag, wenn es nicht läuft, dann habe ich immer was verändert als Trainer. Das System umgestellt, gewechselt, von draußen halt irgendwie versucht, Impulse zu setzen, auch durch Körpersprache. Ist ja nicht so einfach, verbal sich bemerkbar zu machen in so einem lauten Stadion, aber man kann durch Zeichen, die man halt auch im Training, die Spieler aus dem Training kennen, mit schiebt davor, rückt da rein und so, kann man eben auch Einfluss nehmen. Und das vermisse ich immer so ein bisschen. Das ist vielleicht auch noch Entwicklungspotenzial, was Daniel Brinkmann hat, was ja auch in Ordnung ist. Er ist ein junger Trainer.
Ich habe hier schon wieder ein breites Grinsen auf den Lippen. Ich verkneife mir einfach den Spruch, den ich jetzt vielleicht bringen würde. Ich finde das toll, dass du auch immer so dabei bist und mitfieberst. Das zeichnet dich aus, Tommy.
Danke.
Und freue mich schon auf deine nächsten taktischen Hinweise. Jetzt freue ich mich aber erstmal, euch da draußen nochmal zu sagen, dass das ja natürlich hier nicht die einzige Folge ist und hier nicht immer nur die beiden Pappnasen sich gegenseitig die Sprüche an den Kopf knallen. Nein, wir hatten auch schon ganz viele spannende Gäste bei uns im Podcast zu Gast. Deswegen klare Hörempfehlung, überall wo es Podcasts gibt, klickt euch mal durch da. Da haben wir ganz spannende Sachen. Und das ist ja auch nicht alles, Tommy, wir hatten das beim letzten Mal schon mal geübt mit dem Werben für die OZ-Produkte, denn wir haben ja auch einen spitzen Newsletter, ne?
Genau, so sieht's aus. Einmal die Woche kommt der Hansa-Newsletter, kostenlos für alle Leserinnen und Leser. Und ja, da gibt's dann eben die neuesten Dinge, die über Hansa so bekannt wurden, die wir geschrieben haben in der Woche. Die sind dann verlinkt, die Texte, aber es gibt auch Extras sozusagen. Ihr könnt die Aufstellung vorschlagen, wie würdet ihr aufstellen und ja, noch so allerlei sozusagen.
Ja, da darf man natürlich nicht vergessen, das große OZ-Tippspiel, denn da gibt es auch einen richtigen Batzen, Geld, will ich es mal nennen. Nein, ein Reisegutschein könnt ihr da gewinnen. Es lohnt sich auf jeden Fall mitzumachen und merkt euch das jetzt schon mal für die nächste Saison. Dann könnt ihr da gleich mittippen und am Ende vielleicht groß abstauben. Uns würde es natürlich freuen, wenn es einer aus der Nachspielzeit-Community wird. Wir drücken fest die Daumen. Bis dahin bleibt uns aber nicht mehr viel zu sagen, außer bleibt dran, beobachtet das Ganze genauso interessiert wie wir. Und dann freuen wir uns schon in der nächsten Folge wieder mit euch da draußen und hier wir untereinander zu analysieren, zu diskutieren und alles drum und dran rund um den FC Hansa. Deswegen bleibt dran, wir hören und die Leute, die das Ganze sich hier angucken, wir sehen uns auch wieder. In diesem Sinne, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.
Bis zum nächsten Mal.